Psalm 34 und ihr könnt auch aufschlagen 1. Samuel 21, das ist nämlich der Hintergrund für diesen Psalm. Ersten Vers vom Psalm 34 heißt es von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und diese ihn wegtrieb und er fortging. Das ist der geschichtliche Hintergrund für diesen Psalm, für dieses Gebet. Psalm 34 ist ein akrostischer Psalm, das heißt, die Verse fangen in alphabetischer Reihenfolge an, also auch poetisch, ein sehr schönes Werk. Aber lasst uns mal im 1. Samuel 21 nachlesen, was der Hintergrund ist, wenn es uns schon gegeben wird in dem Psalm. Ich muss noch ein bisschen weiter ausholen. Ihr alle kennt die Geschichte von David und Goliath, oder? Als der junge David vom Feld gekommen ist und hier aufs Schlachtfeld gelaufen ist. Philister haben gegen die Israeliten gekämpft und die Philister hatten einen ganz großen Held. Und wie hieß der? Goliath, genau. Und wer weiß, woher der Goliath war? Aus welcher Stadt? Aus Gath, genau. Das war eine Stadt der Philister. Und hier dieser Ahimelech oder Achish, von dem wir hier lesen, im Psalm 34, Vers 1, ist der König von Gath. Also David hat einen Riesensieg errungen, hat den größten Kämpfer, den Helden von Gath, gefällt. Und daraufhin konnte das Volk die Feinde, die Philister, zurückschlagen und besiegen. Und das war der Anfang für eine ganz steile Karriere von dem David. Steile Militärkarriere, er ist Offizier geworden und wo immer er hingegangen ist mit seinen Männern, hat er Siege davongetragen. Und bald haben die Leute gesungen, Saul hat Tausende erschlagen, aber David Zehntausende. Das war kein Hit in den Ohren von Saul, das hat er nicht gerne gehört, dieses Lied. Und er ist eifersüchtig geworden und ihr wisst, er hat begonnen, den David zu verfolgen. Hat zweimal mit seinem Speer nach ihm geworfen, wollte ihn umbringen. Zu guter Letzt musste David davonlaufen und fliehen. Und auf der Flucht hat er sich noch das Schwert von Goliath, den er damals erschlagen hat, abgeholt von den Priestern in Nob. Und dann ist er verraten worden von Doeg, dem Edomiter, der das gesehen hat. Der ist zu König Saul gelaufen nach Jerusalem und hat gepetzt. Und jetzt hat David wirklich Schiss bekommen und Angst bekommen. Mein König Saul war der Herrscher über Israel und der hat all seine Ressourcen, all seine Macht in Bewegung gesetzt, um den David umzubringen. Und David hat es mit der Angst zu tun bekommen. Und könnt euch vorstellen, was für eine schlimme Zeit das war in seinem Leben. Er musste sein Heimatland verlassen, seine Familie verlassen, seine Frau zurücklassen. Seinen besten Freund, Jonathan, seine ganze Habe und musste davonlaufen. Was für ein Tiefpunkt, besonders nachdem Samuel zu ihm gekommen ist und ihn gesalbt hat und gesagt hat, du wirst der König über Israel sein. Hätte er nicht erwartet. Normalerweise wirst du gesalbt, und das Volk wählt dich zum König und bejubelt dich und feiert dich und du darfst in deinem schönen, großen, bequemen Palast wohnen und der Herrscher über alles sein. Aber es hat noch viele, viele Jahre gedauert, bis es für David soweit war. Das waren Vorbereitungsjahre. So wie es oft in unserem Leben ist. Gott gibt uns vielleicht eine Vision oder eine Verheißung, vielleicht sogar eine Prophetie oder legt dir was aufs Herz. Eine große Vision. Und du denkst, oh super, jetzt geht's los, jetzt geht's ab mit dem Herrn. Und was dann kommt, sind Jahre der Vorbereitung. Nicht ganz so, wie du dir es vorgestellt hast, aber eine wichtige Zeit. David hat sehr, sehr viel gelernt, was er später brauchen konnte. Er hat kämpfen gelernt, er hat dem Herrn Vertrauen gelernt, hat ein paar seiner Helden eingesammelt auf dem Weg, die ihm nachher gute Dienste geleistet haben. Aber hier war ohne Zweifel ein Tiefpunkt von Davids Leben. Ganz am Anfang die große Enttäuschung. Er muss fliehen, er muss sein Heimatland verlassen und alles, was ihm lieb und teuer ist. Und er hat so richtig Angst bekommen, Angst um sein Leben. Und in seiner Angst ist er nach Gat gelaufen, zu dem König Achish. Vers 11 lesen wir hier, 1. Samuel 21, Vers 11. Und David machte sich auf und floh an diesem Tag vor Saul und kam zu Achish oder Abimelech, dem König von Gat. Und die Knechte des Achish sagten zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes? Haben sie nicht von ihm bei Reigentänzen gesungen, Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber Zehntausende? Das war auch kein populärer Hit in Philistea, bei den Feinden. Und David nahm sich diese Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gat. Er flüchtet nach Gat vor Saul, der ihn verfolgt, und dann sagen die, haben die nicht gesungen, der hat 10.000 von uns erschlagen? Und er hat es mit der Angst zu tun bekommen, war jetzt in der Stadt eingeschlossen, praktisch mitten unter Feinden. Könnte ich vorstellen, als wäre irgendein hoher Offizier der israelitischen Armee, also der Armee Israels, des modernen Israels, und der wäre irgendwo im Gazastreifen gefangen, ist da in Gazastreifen gelaufen und von da der Palästinensern umgeben. Sind übrigens Nachfahren der Philister. So ungefähr muss der David sich gefühlt haben. Oh, jetzt geht's mir wirklich an den Kragen. Das war ein Fehler, nach Gat zu laufen. Vers 13, David nahm sich diese Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gat. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Augen und er kritzelte an die Flügel des Tores, oder manche Übersetzungen sagen, er kratzte an den Torflügeln des Stadttores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Wie erniedrigend, ha? Aber David, nichts Besseres eingefallen. Und ich weiß nicht, ob das vom Herrn geführt war, was er da macht. Ich denke, der Herr hätte ihn so oder so befreit, auch wenn er den Leuten nichts vorgemacht hätte. Aber auf jeden Fall war es sehr demütigend. Er hat sich als Geisteskranker ausgegeben. Hier die Spucke in seinem Bart rinnen lassen, wie erniedrigend. Vom Heerführer, vom Umjubelten, dem alle Mädels nachgelaufen sind und zugesungen haben, zu einem Irren mitten unter den Feinden, die Spucke im Bart hat und irgendwo sinnloses Zeug daherlabert und am Stadttor rumkritzelt oder rumkratzt. Tiefpunkt in seinem Leben. Da sagt der Achish zu seinen Knechten, siehe, ihr seht, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum bringt er ihn zu mir? Fehlt es mir an Wahnsinnigen, dass er diesen hergebracht hat, bei mir zu toben? Sollte der in mein Haus kommen, hey, ich habe genug verrückte Leute bei mir. Ich brauche nicht noch einen. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adulam. Also es hat funktioniert, sie haben ihn rausgeschmissen aus der Stadt und er ist davongelaufen in eine Höhle im Südland von Juda. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dorthin und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Zu der Zeit seiner Flucht, als er hier sich wahnsinnig gestellt hat, hat David den Psalm 56 geschrieben. Und diesen Psalm 34 hat er irgendwann später geschrieben, als er zurückgedacht hat an diese Zeit. Vielleicht in der Höhle, als er da gesessen ist mit 400 stinkenden Männern und seiner Mama, seinen Eltern. Frag mich, wie es ihm da gegangen ist. 400 unzufriedene Leute. Aber er hat zurückgedacht an das, was Gott getan hat. Und er sagt im Vers 2, den Herrn will ich preisen, alle Zeit beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Wow. Was hättest du getan an Davids Stelle? Gerade mit dem Leben davongekommen, die größte Demütigung deines Lebens. Dann musst du dich verkriechen in der Höhle. Es ist lauter unzufrieden, Leute um dich, die herummurren. Was hättest du gemacht? War keine einfache Zeit seines Lebens. Aber David sagt, den Herrn will ich preisen alle Zeit. Das ist unsere Entscheidung, was wir machen. David sagt, ich will den Herrn preisen, egal wie die Umstände sind in meinem Leben, egal wie schlimm es ist. Meine Entscheidung ist nicht, ich will mich beschweren, ich will jammern. Nee, ich will den Herrn preisen. Das ist auch unsere Entscheidung. Und ich möchte, dass ihr das wirklich seht, dass das keine einfache Zeit war, wo David sagt, oh, lieg in der Hängematte in Hawaii irgendwo, lass mir die Sonne auf dem Bauch scheinen, gepriesen sei der Name des Herrn. Es war eine schwierige Zeit. Aber gerade in diesen Zeiten, glaube ich, ist unser Lobpreis der ehrlichste Lobpreis und in einem gewissen Sinn der, der Gott am meisten ehrt. Denn wenn es dann gut geht, kann jeder gut singen, ne? Soweit er singen kann. Aber kann jeder gut drauf sein. Aber wenn es schwierig ist, dann ist es echt eine Entscheidung. Und ich glaube, oft bringt das Gott gerade die meiste Ehre, wenn wir sagen, Gott, ich ehre dich, ich preise dich, wenn ich mich nicht danach fühle. Und wenn meine Umstände überhaupt nicht so sind, dass ich mich danach fühle. Wenn ich nicht sehe, wie das Ganze ausgehen wird, ob es gut ausgehen wird. Aber Gott, ich preise dich. Und das ist das größte Zeugnis. Und das ist in einem gewissen Sinn der reinste Lobpreis in diesen Zeiten. Weil wir da Gott nicht preisen, weil wir schöne Gefühle haben oder wegen dem, was er uns gerade geschenkt hat, sondern wir preisen ihn, obwohl wir ihn vielleicht gar nicht sehen. Und obwohl wir vielleicht gar nicht sehen, wo er ist in unseren Umständen, in diesen Zeiten, wo du sagst, Gott, wo bist du? Das ist eine Willensentscheidung. Und das bringt Gott Ehre. Und nicht nur das, das verändert auch unser Herz. Wenn wir von uns selbst wegschauen und unseren Umständen, unseren Schwierigkeiten und auf den Herrn schauen, das verändert unsere Perspektive. Und ich glaube, wir können nicht lange Lobpreis singen und auf ihn schauen und dabei missmutig bleiben. Das ist ein wirkliches Geheimnis gegen Depressionen und dass man sich nicht runterziehen lässt. Gerade in solchen Zeiten ist geistlicher Kampf da. Ne? Ängste, Furcht, Zweifel vielleicht. Ich höre Gott nicht. Gott, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Vielleicht Zweifel an dir selbst auch. Verdammnis. Bin ein Loser. Habe ich versagt? Habe ich gesündigt? Ich habe den Leuten was vorgemacht. Ich war unehrlich eigentlich. Und Gott sagt, gerade zu diesen Zeiten dürfen wir zu ihm laufen, zu seinem Thron der Gnade, damit wir Hilfe finden. Das war das Herz von David. Den Herrn will ich preisen, alle Zeit. Könnt euch ich und alle Zeit unterstreichen. Alle Zeit. Lobe den Herrn alle Zeit. Das finden wir auch im Neuen Testament. Freut euch alle Zeit. Können uns nicht immer an unseren Umständen freuen, aber immer an Gott und an dem, was er schon für uns getan hat. Hey, er hat uns erlöst. Wir sind auf dem Weg in den Himmel. Wir haben Vergebung, wir haben eine weiße Weste vor Gott, wir sind angenommen, wir sind adoptierte Kinder, wir sind bevollmächtigt, wir sind seine Mitarbeiter, wir sind seine Erben von allem geistlichen Reichtum, den Jesus für uns verdient hat, und wir sind auf dem Weg in den Himmel. Wird nicht mehr lange sein, ein paar Jahre, und wir werden in seiner Herrlichkeit sein, für immer. Es gibt uns Perspektive. Und wir können Gott preisen, auch wenn er nie wieder irgendwas für uns tun würde, können wir ihn preisen für das, was er schon getan hat. Er hat den höchsten Preis bezahlt, der je bezahlt wurde im ganzen Universum, in der ganzen Geschichte. Wir sind nicht erkauft durch Silber oder Gold oder diese vergänglichen, wertvollen vergänglichen Dinge, was den Menschen so viel wert ist, sondern in dem kostbaren Blut Jesu Christi, sagt uns der Apostel Petrus. Und wir können uns freuen in unserer Errettung. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Seht ich meinem Mund. Es ist persönlich, es ist ein persönlicher Lobpreis. David hat sich persönlich entschieden, Gott zu preisen. Und sein Lob soll in meinem Mund sein. Nicht nur in meinem Herzen, irgendwo in meinen Gedanken, sondern wirklich, nee, mit meinem Mund will ich dich preisen. Mit meinem Mund will ich dich ehren. Mit meinem Mund will ich Zeugnis geben von deiner Güte. Selbst wenn es gerade nicht so ausschaut. Aber gerade das ist das größte Zeugnis vor dieser Welt, weil wenn es gut geht, wie gesagt, kann jeder gut drauf sein. Das ist das Problem von diesen Wohlstandspredigern, die sagen, oh, wenn die Leute sehen, wie reich du bist und wie gut es dir geht, das wird ein Zeugnis für sie sein und sie werden Gott nachfolgen wollen. Das macht uns höchstens eifersüchtig und neidisch. Ne? Aber was wirklich ein Zeugnis ist, wo das Licht am hellsten scheint, ist, wenn du an einem dunklen Ort bist und du preist den Herrn. Du gehst durch dieselben Schwierigkeiten und Schicksalsschläge, die deine Arbeitskollegen, deine Freunde auch kennen und durchmachen. Diese Schicksalsschläge in einer gefallenen Welt, wo du einen geliebten Menschen verlierst, wo du Mist baust, wo Beziehungen kaputt gehen, wo dein Herz gebrochen ist, wo du finanzielle Nöte hast, wo du krank bist, wenn der Arzt sagt, es ist Krebs oder es ist unheilbar. Das, was die Leute, die Jesus nicht nachfolgen, auch hören, aber wenn sie sehen, dass du einen Halt hast, den sie nicht haben und dein Leben fällt nicht auseinander wie ihr Leben in derselben Situation, weil du hast jemanden, der dich hält und du bist jemand vielleicht sogar noch, der Gott preist und sagt, Gott ist gut und Gott ist treu und ich vertraue auf ihn. Das bringt Gott Ehre und das ist oft das größte Zeugnis. Oft fragen wir Gott, Gott, warum lässt du das zu in meinem Leben? Wir denken so oft, alles, was uns passiert in unserem Leben, ist wegen uns. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Oder Gott, was willst du mich lehren dadurch? Manchmal ist es für andere. Um uns so ein Zeugnis zu machen für andere Menschen, die auch durch schwierige Zeiten gehen. Und die Jesus nicht haben und die dann dich sehen und sagen, hey, was hast du in deinem Leben, was ich nicht habe? Es bringt Gott Ehre. Den Herrn will ich preisen, alle Zeit beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. In dem Herrn soll sich rühmen meine Seele, also nicht nur mit dem Mund in Preisen und Rühmen, sondern mit meinem ganzen Wesen, mit meiner Seele von Herzen. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Und dann ermutigt er wieder die anderen. Vielleicht die 400 Jungs, die mit ihm in der Höhle sitzen. Erhebt den Herrn mit mir. Lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Wir den Herrn preisen, erhöhen seinen Namen. Das heißt, seinen Namen hochhalten. Seinen Namen ehren, verehren, Ehrfurcht haben vor ihm. Er ist der Höchste, wir geben ihm den höchsten Platz, er ist Gott. Diese heilige Ehrfurcht vor Gott. Und ich glaube, das ist wichtig. Obwohl Jesus sagt, ich nenne euch nicht nur meine Diener, sondern meine Freunde. Und obwohl wir ganz persönlich Zutritt zu ihm haben, dürfen wir nie vergessen, dass er Gott ist. Ehrfurcht vor Gott, das ist oft was, was verloren gegangen ist. Gott so als der Kumpel, der liebe Gott. Und das ist kein biblisches Bild eigentlich. Das Kinder beten wir als lieber Gott, mach mich fromm. Aber Gott ist nicht unser lieber Gott oder unser Kumpel im Himmel oder der Jesus von nebenan. Nee, er ist Gott. Und wir dürfen Zutritt haben zu ihm. Wir dürfen Gemeinschaft haben mit ihm. Aber er ist der heilige, ewige, allmächtige, wunderbare Schöpfer Gott. Und wir wollen auch immer diese Ehrfurcht vor ihm behalten. Das nicht verlieren. Und manchen Leuten ist es verloren gegangen, so diese heilige Ehrfurcht. Und ich frage mich immer, wenn ich Leute beten höre, so, hey Gott, hey, was geht ab? So in die Richtung, denke ich mir, ah, Weißt du, er liebt uns und er ist wunderbar und er will unser Freund sein, unser geistlicher Bräutigam, Geliebte unserer Seele, aber er ist auch immer noch Gott und er ist nicht mein Kumpel. Und so diese Ehrfurcht, wir wollen nicht ihn herumdirigieren, wir wollen ihn nicht irgendwie auf unsere Ebene stellen oder vielleicht sogar nach drunter. Ich bin der Herr und ich kommandiere dich rum, Gott, was du für mich machen sollst. Also eine heilige Ehrfurcht, das ist eine wichtige Sache. Erhebt den Herrn mit mir. Lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ihn erheben heißt, uns unter ihn stellen. Sagen, Gott, du bist der Herr meines Lebens. Du darfst sagen, wo es lang geht. Und ich will dir folgen. Ehrfurcht sehen wir hier. Und dann zähle jetzt ein paar Dinge auf, warum er Gott preist. Ist natürlich keine vollständige Liste. Wenn wir eine vollständige Liste machen würden, würden wir alle Ewigkeit brauchen, wahrscheinlich. Wir werden Gott nie vollständig erfassen und vollständig verstehen können und vollständig beschreiben können. Aber hier einige Dinge, warum der Herr es wert ist, ihn zu preisen. Ich meine, einen Grund hat man schon, er ist der höchste Gott. Vers 5, seine Erfahrung, ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Ich habe Gott gesucht und er hat mir geantwortet. Er hat sich mir offenbart, er hat zu mir gesprochen, auf irgendeine Art und Weise. Und Gott hat viele verschiedene Möglichkeiten, zu uns zu sprechen. Manchmal tut er das durch Umstände, sehr oft tut er das durch sein Wort, wenn wir durch die Bibel lesen, er spricht uns an. Manchmal tut er das durch Geschwister, manchmal ist es diese stille, leise Stimme in unserem Herzen. Wir merken, okay, das ist jetzt, was Gott von mir will. Stimme unseres Gewissens, manchmal auch. Manchmal sind es Engel, Träume, Visionen, Prophetien. Gott kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu uns sprechen. Aber ich suchte den Herrn. Ich mag das, David suchte den Herrn, wieder die Person. Er hat eine persönliche Beziehung. Er hat nicht irgendein Orakel gesucht. Ich suchte die Führung des Herrn. Oder ich suchte irgendein geiles Gefühl vom Herrn. Oder was Christen sich oft so erwarten, wenn sie zu Gott kommen. Wir kommen zusammen, weil ich eine geile Erfahrung haben will. Oder Gott, ich komme zu dir, weil ich wissen will, was dein Plan ist für mein Leben. Dann kann ich mir überlegen, ob ich dem nachfolgen will oder nicht. Aber Gott gibt uns nie so diesen Masterplan für unser ganzes Leben. Er möchte uns abhängig von sich halten. Nicht von irgendeiner Offenbarung. Ich suchte den Herrn. Und er antwortete mir. Ist ganz einfach. Wir machen uns manchmal so einen Stress. Oh, was ist Gottes Willen für mein Leben? Und ich muss es wissen und Leute stressen sich aus, werden völlig nervös. Hey, vergiss Gottes Willen für dein Leben. Zu einem gewissen Sinn. Das ist nicht das Zentrale, warum unser Leben sich dreht. Er ist das Zentrale, oder? Such den Herrn. Und er wird sich dir offenbaren. Versteht ihr den Unterschied? Da ist ein feiner, aber ein wichtiger Unterschied. Natürlich wollen wir wissen, was Gott von uns will. Aber wir suchen Gott nicht als unseren Wahrsager oder der, der uns die Zukunft vorhersagt, sondern wir suchen ihn selbst. Das ist der Segen in unserem Leben. Und dann kann Gott uns ganz sanft führen. Oft so, dass es uns gar nicht auffällt. Wie so ein Kind, was ein Papa an der Hand hat und der Papa läuft mit ihm an das Ziel, wo sie halt hinlaufen. Und dem Kind ist es gar nicht wirklich bewusst. Er ist eingenommen mit dem Papa. Und während er mit ihm unterwegs ist, führt er ihn ganz sanft und dann irgendwann schaut man zurück und sagt, oh ja, cool, Papa hat den Weg zum Spielplatz gefunden. Wir sind dort, wo wir hin wollten oder wo wir hin sollten. Und er hat uns geführt. Und ich weiß aus eigener Erfahrung oder auch was von anderen höre, oft machen wir uns zu viel Stress. Was will Gott jetzt gerade von mir? Gottes Wille ist überhaupt nicht mysteriös. Such Gott, lern Gott kennen und du wirst seinen Willen kennen. Und 95% von dem, was er will, ist hier schon offenbart. Ist auch immer was. Wenn irgendwer sagt, ich möchte Gottes Willen kennen, aber ich lese nicht in der Bibel, sage ich, nee, du willst nicht wirklich Gottes Willen kennen. Du suchst einen Wahrsager vielleicht in deinem Leben. Aber das ist Gottes Wille. Unsere höchste Berufung ist, ihm nachzufolgen. Sein Christ, sein Nachfolger Jesu. Das ist der Masterplan für unser Leben. Und ihm näher zu kommen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, ihn zu ehren. Und dann, wenn er noch was Spezifisches für dich hat, wo er dich reinführen will, dann vertraue darauf, wird er dich leiten und wird er dich führen. Und wir müssen uns nicht so viel Stress machen. Ich habe mir früher immer sehr viel Stress gemacht, oh, ich kann Gottes Stimme nicht hören. Stimmt nicht, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn wir Bibel lesen, dann lesen wir seine Stimme, dann lesen wir seine Worte. Die echten Worte Gottes. Wir können seine Stimme hören. Was in dem Vers eigentlich heißt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Das ist eigentlich damit gemeint. Sie hören und sie folgen nach. Das ist die größere Herausforderung für mich. Irgendwer hat mal gesagt, mich beunruhigen nicht die Verse in der Bibel, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich verstehe. Und die sind die Herausforderung. Ich habe mir früher viel Stress gemacht. Oh, ich höre Gottes Stimme nicht. Weißt du was? Such nicht Gottes Stimme, such nicht irgendwas anderes, such Gott persönlich. Und er wird zu dir reden, weil er ist fähig, so zu dir zu reden, dass du es verstehen kannst. Und das ist jetzt so mein Deal mit Gott. Gott, wenn du mir was sagen willst, hier bin ich. Bin oft zu hören. Und wenn er spricht, schön. Wenn er hat, auch gut. Dann habe ich hier 95%, dann lebe ich einfach als Christ in dieser Welt. Gott lieben mit allem, was ich bin, meine Nächsten lieben, wie mich selbst. Da habe ich alle Hände voll zu tun, selbst wenn er nie wieder irgendwas zu mir reden würde. Es ist nicht so kompliziert. Wir machen das oft kompliziert. Gottes Plan für unser Leben ist nicht unbedingt so wie Schienen, auf der ein Zug fährt, dass alles vorherbestimmt ist und alles genau ins kleinste Detail. Wir haben in der Bibel diese Gleichnisse, am Sonntag hatten wir uns angesehen, von den Verwaltern. Gott gibt ihnen einen Geldbetrag, Gott gibt ihnen Talente und dann sagt er, jetzt wirtschaftet. Und da ist offensichtlich Freiheit drinnen. Er sagt ihnen nicht ins kleinste Detail, was sie machen müssen. Sondern er führt uns. Er führt uns in Berufungen rein, wenn er was Spezifisches für uns hat. Aber dann gibt er uns nicht jedes Detail. Wenn die Silvia eine Geschäftsfrau ist, die ihr Business hat oder vielleicht mal hat, dann, wenn ihr Gott das aufs Herz legt, dann ist es was, wo er sie reinführt. Aber er sagt ja nicht unbedingt bei jedem Ding, da musst du so viel verlangen und da musst du so viel und jedes Detail. Gott hat uns einen Verstand gegeben, dürfen wir wirtschaften mit dem, was er uns gegeben hat. Und sonst ist unser Augenmerk der Herr selber. Darum geht's. Darum geht es in unserem Leben. Es geht um ihn. Gemeinschaft mit ihm. Geht nicht mal darum, dass wir großes Bibelwissen anhäufen. Bibel weist uns auf ihn hin. Die Worte Gottes. Aber wir wollen tiefer gehen, als nur intellektuell Wissen anzuhäufen. Und die ganzen Parallelstellen zu kennen und perfekte Bibelstunden zu halten. Es geht darum, Gott selbst zu kennen. Das ist der Grund, warum wir das machen. Hoffentlich. Wenn es das nicht ist, dann müssen wir wieder da zurückkommen. Zu dem, dass wir sagen, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Ich muss mich da immer wieder dran erinnern. Das Ziel ist nicht, dass ich eine Bibelstunde vorbereite. Das ist auch ein Ziel. Das ist Teil meiner Berufung. Aber wirklich, wenn ich jetzt nur eine tolle Bibelstunde vorbereite und intellektuell was weitergebe, dann ist es zu wenig. Dann muss man immer wieder erinnern und beten, sagen, Gott, ich will dich treffen. Ich will dir begegnen, wenn ich jetzt dein Wort studiere. Wenn ich jetzt eine Bibelstunde vorbereite, was willst du mir sagen? Es geht um eine persönliche Beziehung. Und ich glaube, David hatte das verstanden. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und er sagte hier, ich suchte den Herrn. Das war seine Leidenschaft. Mach das zur Leidenschaft deines Lebens und zum Fokus deines Lebens und alles andere wird seinen Platz finden, ganz natürlich, ganz normal. Du musst dir keinen Stress mehr machen. Und er wird dich führen, selbst wenn du denkst, du bist schwerhörig. Ich habe Freunde, die haben jeden Tag zwei Visionen. So Visionäre, die wissen ständig, oh, der Herr hat mir das gezeigt, der Herr hat mir das gezeigt. Ich fühle mich manchmal eher so wie Abraham, da hat Gott gesprochen und dann gibt es Zeiten, wo er nichts hört, zumindest nichts Spezifisches, und dann spricht Gott wieder mal. Aber selbst da drin zu ruhen und zu sagen, Gott, es geht um dich. Ich will mit dir leben und Gemeinschaft mit dir haben, dich preisen, wie David es hier macht. Das ist auch Teil der Beziehung. Selbst wenn ich den nächsten Schritt nicht kenne, aber ich kenne dich. Darauf kommt es an. Also lass uns den Herrn suchen und nicht irgendwas von dem Herrn, ob das jetzt Führung ist oder irgendwas, was wir haben wollen. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Seht ihr, der Herr war die Antwort. In der Gemeinschaft mit dem Herrn waren plötzlich die ganzen Ängste weg, weil er weggeschaut hat von sich selbst und seiner Schwachheit und seiner Angst und seinen Gefühlen und den Umständen und auf den Herrn gesehen. Du bist mein Gott. Okay, Gott, du sitzt noch immer auf dem Thron. Hast alles unter deiner Kontrolle. Und plötzlich hatte er Frieden. Lösung für Angst ist Vertrauen, ist auf Gott schauen. Vers 6, sie blickten auf ihn und strahlten, oder manche übersetzen, blicket auf ihn und strahlt. Und ihr Angesicht wird nicht beschämt, oder euer Angesicht wird nicht beschämt. Egal eigentlich, die Wahrheit bleibt dieselbe. Auf ihn blicken und strahlen. Der wird nicht beschämt werden. Ich denke an Mose, das erinnert mich an Mose. Als er Gemeinschaft mit dem Herrn hatte, hat sein Gesicht begonnen zu strahlen. Es ist immer schön, wenn man mit jemandem betet, der sein Leben Jesus geben will. Ich denke, ihr kennt die Erfahrung, wer das schon erlebt hat. Du betest mit jemandem und plötzlich ist das ganze Gesicht verändert und die Leute fangen an zu strahlen. Und das ist wunderschön. Gemeinschaft mit dem Herrn, das färbt ab. Plötzlich ist der Frieden im Herzen statt Angst. Und Hoffnung statt Hoffnungslosigkeit. Du erfährst diese wunderbare Beziehung mit dem Herrn und du fängst an zu strahlen von innen heraus. Ist auch ein Grund, wofür wir ihn preisen können, für seine Gegenwart in unserem Leben. Dass wir nicht beschämt werden, dass er uns rettet aus den Ängsten. Das sind alles Punkte hier, die David aufzählt. Dieser Elende rief und der Herr hörte. Das ist, wie David sich sah, dieser Elende. Ich rief und der Herr hörte und aus all seinen Bedrängnissen rettet er ihn. War nicht einfach, aber er ist heil durchgekommen. Hat was gelernt dabei. Und oft sind es ja gerade die schweren Zeiten, in denen wir lernen. Leider Gottes, ich hätte es gern lieber so, dass man da irgendwo was abschraubt, da oben. Alles, was ich lernen soll, einfüllt, wieder zumacht. Sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Aber leider Gottes lernen wir gerade zu vertrauen und lernen wir auch den Herrn kennen. Oft gerade in schweren Zeiten. Da lernen wir auch zu beten. Der Engel des Herrn lagert um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Dafür können wir auch den Herrn preisen. Der Engel des Herrn, oft ein Bild für Jesus im Alten Testament. Der Engel des Herrn, der Leiter des himmlischen Heeres sozusagen, ja, lagert sich um die her, die ihn fürchten, und befreit sie. Wir sind umgeben von geistlichen Mächten, die nicht schlafen. die uns beschützen. Manchmal sagen wir das, da habe ich einen Schutzengel gehabt. Ich glaube, uns ist gar nicht bewusst, wie beschützt wir sind. Wie oft der Herr uns bewahrt hat. Schutz hier. Er lagert um die her, wie ein Heerlager und du bist in der Mitte drin. Der König war normalerweise in der Mitte und dann Soldaten, Wagenburg rundherum. Die haben ihn beschützt. Das ist das Bild, was wir hier sehen. Gott, unsere Burg, unser Fels, wie David schon oft gebetet hat. Und er befreit sie. Dann im Vers 9, schmecket und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Vielleicht sagt David das hier zu seinen 400 Männern, die unzufrieden sind. Schmecket und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Das können wir Menschen sagen. Hey, komm und seh, schmeckt, wie gut der Herr ist. Ich finde es auch interessant, die Reihenfolge. Er sagt hier nicht, seht und dann schmecket. Wir wollen gern alles sehen. Oh, wenn ich ihn sehen könnte, dann würde ich an ihn glauben. Wie oft haben wir das schon gehört? Nee, komm zu ihm und schmeck und dann wirst du sehen. Komm zu Jesus, bekehr dich, gib ihm dein Leben und du wirst ihn erfahren. Und du wirst geistlich klar sehen. Aber das ist schön, das können wir Leuten sagen, so wie Jesus den ersten Jüngern gesagt haben, als sie zu ihm gekommen sind und gesagt haben, wo wohnst du? Na, kommt und seht. Kommt und seht. Wo wohnst du? Wohnen, Gemeinschaft, ins Haus einladen. Schmecket ist dasselbe, hier dieselbe Vorstellung. Den Herrn erfahren. Kommt und seht. Das können wir Leuten sagen, wenn wir ein Zeugnis sind für sie in schweren Zeiten und sie sagen, hey, was hast du in deinem Leben? Wieso fällt dein Leben nicht auseinander? Du kannst sagen, komm und seh. Schmeck den Herrn und seh. Gott ist gut, er ist wunderbar. Und du kannst es auch erfahren, wenn du zu ihm kommst. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Das ist der Schlüssel für Glück. Glücklich, glücklich in der Seele ist der Mann und die Frau, die sich bei ihm birgt, die ihm vertraut. Und jetzt fängt er an zu lehren. Fürchte den Herrn, ja seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Wieder fürchten, Ehrfurcht vor dem Herrn. Nicht der Kumpel, der liebe Gott irgendwie, mein Kumpel Jesus, sondern Ehrfurcht vor dem Herrn. Er ist heilig. Denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Junglöwen darben und hungern. Hier die stärksten Jäger, Fleischfresser, die darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Seht ihr das wieder hier, die den Herrn suchen. Nicht die, die Güter suchen, sondern die den Herrn suchen. Den bären kein Gut. Jesus hat es so gesagt in Matthäus 6, Vers 33. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Das heißt, sucht zuerst Gottes Herrschaft über euer Leben. Seinen Willen zu tun. Und all dieses andere, das Materielle, alles was ihr braucht, wird euch hinzugefügt werden. Das ist Beiwerk. Für Gott ist es gar nicht so wichtig wie für uns, das ganze Zeug. Er sagt, nee, sucht mich. Sucht zuerst mein Reich. Wenn du aufstehst jeden Tag, sucht zuerst mein Reich. Am ersten Tag der Woche, am Sonntag, sucht zuerst mein Reich. Mach das zur Priorität. Mit deinem Besitz, die Erstlinge im Alten Testament, den Zehnten, sucht zuerst mein Reich. Mach Gott zu dem Inhalt deines Lebens. Such zuerst ihn. Sein Reich, das, was er tun will durch dich in deinem Leben. Und alles andere wird hinzugefügt werden. Die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Und sagt er, kommt ihr Söhne, hört mir zu. Weiß nicht, ob er hier zu Kindern spricht oder zu seinen 400 Jungs und sagt, Kinder, hört mal her. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. wieder Ehrfurcht, Ehrfurcht vor Gott will ich euch lehren. Das ist so wichtig, Ehrfurcht vor Gott. Und wenn ich wirklich Ehrfurcht vor Gott habe, dann werde ich ein ehrfürchtiges Leben leben, was ihn ehren wird. Das heißt nicht, dass wir je perfekt werden in unserem Leben hier. Wir leben in einer gefallenen Welt und wir sind schwache Menschen. Wir fallen immer wieder auf die Nase. Wir müssen nicht, wenn wir immer völlig auf den Herrn vertrauen würden und immer auf ihn schauen würden, dann müssten wir theoretisch nicht mehr auf die Nase fallen, aber wir sind schwach. Es passiert immer wieder. Aber wenn wir Ehrfurcht haben vor dem Herrn, dann werden wir keine geteilten Leben leben. Mich beunruhigt das, wenn ich Leute sehe, die sagen, ja, ich bin Christ und ich laufe vielleicht sogar in die Gemeinde oder in die Jugendstunde, aber dann gehe ich raus und lebe in Unzucht oder in Sünde oder klau und schummel in der Schule. Weiß ich nicht. Das sieht nicht nach jemandem aus, der Jesus lieb hat, der ihn wirklich kennt, der Ehrfurcht hat. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Sind wir übrigens auch kein Zeugnis, wer so lebt. Im Gegenteil. Aber Gott lehrt uns Ehrfurcht. Er ist unser Freund, er ist unser Geliebter. Aber wir haben Ehrfurcht in der Beziehung. So wie auch eine Frau Ehrfurcht vor ihrem Mann haben kann. Und trotzdem diese wunderbare Liebesbeziehung haben kann. Aber mit Ehrfurcht, mit Respekt. Das ist übrigens das, was Gott auch im Neuen Testament sagt den Frauen, dass sie Ehrfurcht haben vor ihren Mann, sie respektieren und umgekehrt, dass die Männer ihre Frauen lieben wie Christus die Gemeinde. Also es lässt sich übertragen auf unsere irdischen Beziehungen. Das, was wir auch in unserer Beziehung mit dem Herrn hier erfahren sollen. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Wollt ihr wissen, wie jemand ein gutes Leben leben kann? Der Lust hat am Leben, Gutes zu sehen? Er hat hier ein paar ganz praktische Tipps. Das Erste, was er sagt, bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Pass auf, was du sagst. Und ich mag diesen Zusammenhang hier. Ne? Unser praktisches Leben ist nicht irgendwie abgekoppelt von unserem Glauben, sondern es hängt zusammen. Unser Lobpreis, und wir preisen mit unserem Mund, wenn wir hier zusammen sind, zu ihm singen und ihm preisen und ihm anbeten, dem Herrn begegnen, das beeinflusst unser Leben. Das wirkt sich aus hier ganz praktisch in dem, was wir tun, in dem, was wir sagen. Wir nehmen Gott mit in unseren Alltag. Wie gesagt, wenn wir wirklich Ehrfurcht vor Gott haben, dann werden wir auch ein heiliges Leben leben wollen. Und ein heiliges Leben ist wieder ein heiles Leben. Und da schließt sich der Kreis. Das ist Gottes Plan für unser Leben. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liegt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Das ist das Erste. Pass auf, was du sagst. Jakobus sagt uns, unsere Zunge ist wie ein Feuer. Wenn du Feuer schluckst, wenn du Feuerschlucker bist und Feuer speist, dann pass auf, dass du dich nicht verbrennst dabei. Wie oft machen wir unser Leben kaputt oder das Leben anderer mit dem, was wir sagen? Irgendwo unseren Frust rauslassen oder dem anderen blöd anfahren oder lügen. Diese Dinge, die wir tun können mit unserem Mund. Und dann verletzen wir einen anderen und dann haben wir wieder ein schlechtes Gewissen und dann ist die Beziehung irgendwie gestört und es macht das Leben nur schwer und schwierig. Aber wenn du Lust haben willst an deinem Leben, wenn du Gutes sehen willst, dann pass auf, was du sagst. Das ist das Erste. Das Zweite, Vers 15, lass ab vom Bösen und tu Gutes. Mach das zu deinem Ziel, Gutes zu tun. Und dann drittens, suche Frieden und jage ihm nach. Wird auch im Neuen Testament wiederholt. Soweit es an euch liegt, versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben. Und ihr könnt das auch parallel lesen hier dazu, die Seligpreisungen. Da ist vieles von dem drin. Ne? Glückselig sind die Friedensstifter. sie werden das Land erben. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Wir dürfen mit Gottes Beistand rechnen. Gott liebt dich so sehr, dass er seine Augen gar nicht von dir abwenden kann. Er ist verliebt in dich. Und er hört dich. Und sieht hier die Gerechten. Wie werden wir gerecht? Nicht aus eigener Kraft, sondern nur wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Am Kreuz. In ihm können wir gerecht werden, wenn wir uns ihm anvertrauen. Weil er uns unsere Schuld abnimmt und uns seine Gerechtigkeit zurechnet. Er, der Sünde nicht kannte, ist für uns zur Sünde geworden, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden dürfen, dass wir bekleidet werden mit Jesu perfekter Heiligkeit. So werden wir zu Kindern Gottes und die Augen des Herrn sind gerichtet auf seine Kinder, die er lieb hat, so wie wir als Eltern auch ein Auge auf unsere Kids haben. Vers 17, denen, die Böses tun, steht das Angesicht des Herrn entgegen, um ihr Gedächtnis von der Erde zu tilgen. Also das ist nicht heil. Wenn du jemand bist, der auf Böses aus ist, andere übers Ohr zu hauen, anderen was Schlechtes zu tun, dich selbst zu rächen vielleicht für etwas, wo dir jemand Unrecht angetan hat oder dich verletzt hat, dann steht dir der Herr entgegen. Das ist nicht Gottes Herz, Böses zu tun. Könnt euch den nächsten Psalm durchlesen, zu dem wir heute ganz offensichtlich nicht mehr kommen. Keine Angst. Aber das ist so ein Psalm, da sagt der David, im Prinzip sagt der Herr, segne die, die mir gut wollen und hau rein auf die, die mir Böses wollen. Wir dürfen so beten, wir dürfen unsere Emotionen zu Gott bringen. Aber meine ist die Rache, sagt der Herr. Und David lässt in Gottes Hand. David hat König Saul nichts angetan, obwohl er die Möglichkeit hatte, ihn zu töten, sich zu rächen für all dieses Unrecht, was er ihm angetan hat, wo er ein Unrecht vertrieben hat, das Leben so schwer gemacht hat. David hat es gelebt, was er hier seinen Männern lehrt. Oder Kindern lehrt. Und das ist eine wunderbare Sache, wenn wir Kinder lehren. Berufung als Eltern. Als wir Kinder aufziehen in der Zucht des Herrn, in der Gottesfurcht, in dem, was richtig ist. Wenn man Kinder sich selbst überlässt, was werden die dann? Verbrecher. Könnt ihr den Sprüchen nachlesen. Wir müssen sie trainieren. Na, von Natur aus, du musst dein Kind nicht sagen, wenn sie am Ball spielen sind, behalt den Ball doch auch mal für dich. Du bist immer so selbstlos, du teilst immer so gerne. Denk doch auch mal an dich, das müssen wir ihnen nicht sagen, oder? Das machen die automatisch. Wir müssen das Gegenteil machen, wir müssen sagen, hey, jetzt teil doch auch mal und jetzt mach mal, nee, und so reden wir nicht bei uns zu Hause. Wir folgen dem Herrn nach. Aber alle anderen machen es auch, nee, aber wir folgen dem Herrn nach. Wir sind dann alle. Wir sind Gottes Kinder, wir sind Gottes Heilige. Wir müssen sie aufziehen in der Zucht des Herrn. Das ist eine wunderbare Berufung. Warum habe ich das alles gesagt? Helft mir mal gerade, wo sind wir denn? 18. Gut. Und sie schreien und der Herr hört und aus all ihren Bedrängnissen rettet er sie. Wieder Gott. Das ist wieder was, wofür wir ihn preisen können. Gott, der ein Beistand ist, wenn wir bedrängt sind. Und dann ein wichtiger Vers im Vers 19. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind, und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Ist interessant, weil dann, gerade dann, wenn wir gebrochene Herzen haben, glauben wir meistens, dass der Herr nicht da ist und dass er so weit weg ist. Gott, wo bist du? Und David sagt uns hier, gerade dann ist der Herr dir ganz besonders nahe. Selbst wenn du ihn nicht siehst, selbst wenn du ihn nicht spürst, aber gerade dann ist er dir ganz besonders nahe, wenn du zerbrochenes Herz hast. Und ich kann es bezeugen aus meinem Leben, aus der Erfahrung. Verschiedensten Beziehungsdramen und so, die ich schon durchlebt habe. In diesen Zeiten, wo dein Herz gebrochen ist, ist Gott besonders nah und besonders liebevoll und ermutigend und einfach wunderbar. Ich habe das erlebt, wir haben einen wunderbaren Gott. Und so, wenn du durch so eine Zeit gehst, wo du sagst, ich habe ein gebrochenes Herz, Gott, wo bist du? Ergreif es im Glauben. Sag, selbst wenn ich es nicht spüre, ich weiß, Gott, du bist mir nahe. Ganz besonders. Und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Er spricht hier auch von einem demütigen Herzen, von einer demütigen Einstellung. Wie ich schon öfter gesagt habe, einen selbstgerechten Menschen kann Gott nicht retten. Für einen selbstgerechten kann Gott nichts tun. Aber wenn wir arm sind im Geiste, denen gehört das Himmelreich, die in zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Demütig vor Gott. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus dem Allen rettet ihn der Herr. Das ist ein Vers, den wir lieber nicht hier hätten. Gell? Wie der Paulus sagt, die, die gottesfürchtig leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Das sind so die Verheißungen, die wir nicht ganz so gern in Anspruch nehmen für unser Leben. Aber wir leben in einer gefallenen Welt. Und vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Wir könnten hinzufügen, und des Ungerechten. Alle Menschen gehen durch Höhen und Tiefen. Alle Menschen erfahren Krankheit in ihrem Leben. Alle Menschen erfahren, dass sie nicht immer bei allen beliebt sind. Alle Menschen erfahren, dass sie geliebte Menschen verlieren. Das ist eine Realität in diesem Leben, in dieser gefallenen Welt. Der Unterschied ist, dass Jesus mit uns durchgeht, dass wir nicht alleine sind, sondern dass er uns trägt. Und wie gesagt, das ist dann auch das Zeugnis für die, die Jesus nicht kennen und die wirklich dann verzweifeln. Ich meine, was machst du, wenn du Jesus nicht hast in so Situationen, wo du deinen Ehemann verlierst oder Eltern verlierst oder furchtbare Schicksalsschläge, die es gibt in dieser Welt, oder du unheilbar krank wirst. Es gibt nur einen, der dir Heil geben kann, und das ist der Herr. Er bewahrt alle seine Gebeine. Nicht eines wird von ihnen zerbrochen. David redet hier von eigener Erfahrung, offensichtlich. Ist aber auch ein prophetischer Vers. Ich denke, er kommt euch bekannt vor. War über Jesus prophezeit, dass kein Bein an ihm gebrochen wird. Warum ist es so? Weil Jesus das perfekte Opferlamm ist. Und diese Opferlämmer im Alten Testament, die ein Bild auf Jesus waren, die mussten makellos sein. Der Unschuldige, der Perfekte nimmt den Platz des Schuldigen ein, des Nicht-Perfekten, des Unvollkommenen. Das ist dieses Bild. Und deswegen wurde das auch in Jesus erfüllt. Beiden Verbrechern haben sie die Beine gebrochen. Das war eine Methode, um den Tod zu beschleunigen. Jesus war kein Bein gebrochen, wie es prophezeit war, weil er dieses Bild perfekt erfüllt. In Johannes 19 wird dieser Psalm zitiert, dieser Vers hier. Den Gottlosen wird die Bosheit töten. Da haben wir es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn du boshaft bist, dann wird es auf dich zurückfallen. Und die den Gerechten hassen, werden es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht büßen. Das ist wunderbar, oder? Wir haben alle Dreck am Stecken. Aber die einen müssen ihre Schuld selber ausbaden, die müssen selber büßen, weil sie Jesus nicht annehmen. Aber wenn wir Jesus haben, dann hat er unsere Schuld auf unser Kreuz getragen, hat unseren Platz eingenommen, damit wir sie nicht mehr tragen müssen. Und Gott muss uns nicht mehr richten, sondern er kann uns segnen und Gnade schenken, unverdiente Gunst, das, was wir nicht verdient haben. Das ist wunderbar. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte. Wir wissen, wo wir die Ewigkeit verbringen werden, wenn wir Jesus vertrauen. Und die sich bei ihm bergen, die müssen nicht büßen, sondern wie hat David gesagt im Psalm 23, sondern nur Güte und Gnade folgt mir alle Tage meines Lebens. Das ist wunderbar, ne? Vater, ich möchte Danke sagen für diesen Psalm. Ich danke dir, dass es einfach Wahrheit ist, dass dein Charakter sich nicht verändert hat seit der Zeit Davids in den letzten 1000 Jahren, sondern dass du dasselbe bist, gestern und heute und bis in alle Ewigkeit. Und du bist noch immer dieser wunderbare, liebevolle, rettende, barmherzige Gott. Aber du bist auch ehrfurchtsgebietend, du bist allmächtig, du bist heilig, du bist wunderbar. Und Vater, ich danke dir, dass David dieses Lied schreiben konnte, nachdem er Mist gebaut hat und nicht gerade so seinen Höhepunkt in seinem Leben hatte. Und ich danke dir, dass du so bist, Herr, wenn wir Mist gebaut haben, dass wir auch da mit Zuversicht zu deinem Thron der Gnade laufen dürfen und wieder Hilfe und Barmherzigkeit finden dürfen. Halt uns nahe bei dir, Herr. Gib uns ein Herz nach dir, so wie David es hatte, dass wir Männer und Frauen sind nach deinem Herzen. Herr, dass wir nicht irgendwelche Segnungen suchen oder Führung suchen oder Zeug suchen, sondern dass wir vor allem dich persönlich suchen. Das ist unsere Hoffnung und das ist das Schönste in unserem Leben. Du bist der größte Gott, du bist wunderbar. Halt uns nah bei dir und halt unsere Gedanken auf dich ausgerichtet. Darum möchte ich dich bitten in Jesu Namen. Amen.